Deutschlandfunk Interview.
Der Umgang mit dem Iran, das war seit gestern Nachmittag das dominierende Thema des G7-Treffens in Biarritz. Denn für die internationalen Beobachter völlig überraschend reiste der iranische Außenminister Zarif in Biarritz an. Allerdings nicht als offizieller Gast des G7-Treffens, sondern im Rahmen eines, um es mit Angela Merkel zu sagen, Parallelereignis am gleichen Ort, das sie aber kein G7-Ereignis nannte. Der Gipfel geht heute zu Ende und wir können darüber in den kommenden Minuten sprechen. Bei mir im Studio ist Rolf Mützenich, kommissarischer Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und wie wir inzwischen wissen, mit dem Wunsch oder dem Ziel, das Wörtchen kommissarisch aus der Tätigkeitsbeschreibung loszuwerden. Herzlich willkommen heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Dieser Überraschungsbesuch Zarifs jetzt in Biarritz, was war das? War das ein genialer Coup oder eine ziemliche Dreistigkeit?
Na, es war ein wichtiges Ereignis auch der Handlungsfähigkeit von europäischen Regierungen. Macron arbeitet ja seit einigen Wochen zusammen, insbesondere mit der Bundesregierung, aber das muss man sagen, auch mit der britischen Regierung zusammen, um nochmal das Atomabkommen mit dem Iran zu retten, was die USA einseitig gekündigt haben. Und diese Einladung deutet ja zumindest an, dass es Gespräche auch mit dem amerikanischen Präsidenten gegeben hat, auf wo man sich vielleicht verständigen könnte. Und Zarif wird jetzt wieder zurück sein in Teheran und mit den ganz verschiedenen Akteuren versuchen, eine Kompromisslinie zu finden. Das ist Diplomatie.
Inwiefern ist das Diplomatie? Zarif gilt den USA als Verbrecher. Ihn persönlich treffen ja auch US-Sanktionen. Ja. Was genau hat seinen Besuch da jetzt gebracht?
Na, ich glaube, dass auf jeden Fall nochmal versucht wird, bevor vielleicht dann doch zusätzliche Eskalation, und da müssen wir jeden Tag mit rechnen, auf der einen Seite die Revolutionsgarden, auf der anderen Seite eine massive militärische Zusammenballung, insbesondere von den USA, aber Frankreich ist auch dort, Großbritannien. Das bedeutet schon, dass man den G7-Gipfel zu Recht nochmal dafür nutzt, Deeskalation zu betreiben. Und ich glaube, ich hoffe zumindest, dass auch dem Iran auf der einen Seite deutlich gemacht worden ist, es gibt eine internationale Gemeinschaft, die Interesse an dem Atomabkommen hat, aber auf der anderen Seite, dass Provokationen dort in der Region auch nicht unterstützt werden, sondern abgelehnt werden. Und vielleicht ist ja auch der Weg gegeben, ein Teil der Sanktionen, die von den USA einseitig erlassen worden sind, etwas aufzuweichen.
Aber was genau ist jetzt die neue Entwicklung? Wir wussten vorher, dass die USA eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben als die Europäer, die, wie Sie es ja gerade sagen, eben das Atomabkommen auf irgendwelche Wege und Arten noch retten will. Was ist jetzt die neue Erkenntnis nach Biarritz?
Ich glaube, es ist die Erkenntnis, dass es vielleicht doch immer noch Wege gibt zwischen den unterschiedlichen Akteuren, am Ende zu dem gemeinsamen Ziel zu kommen. Auf der einen Seite, dass der Iran auf eine Atomwaffenrüstung verzichtet und auf der anderen Seite, dass es nicht zu einer starken militärischen Auseinandersetzung kommt. Wir haben ja ganz verschiedene Felder letztlich, wo das auch passieren kann. Und ich glaube schon, dass der amerikanische Präsident, wenn er nicht unmittelbar mit seinen Beratern konfrontiert ist, sich vielleicht auf diese Linie auch eingebracht hat. Aber das, was ich sage, deutet ja auch schon an, es ist ein hohes Risiko, nicht nur letztlich in Teheran, dass bestimmte Botschaften missgedeutet werden, sondern vielleicht auch beim amerikanischen Präsidenten, der sich ja innerhalb von Minuten vielleicht auch zu etwas anderem entschließt. Aber wichtig, dass wir das auf dem G7-Gipfel gemacht haben.
Jetzt würde ich thematisch gerne leicht schwenken, was ja auch interessant zu beobachten war, jetzt auf diesem Gipfel, dass sich da ja ganz offenkundig zwei gefunden haben, Boris Johnson und Donald Trump. Wie sehr freuen Sie sich für die beiden?
Ach, Freude ist ja in der Politik und gerade für solche Gipfel wahrscheinlich nicht der richtige Maßstab, aber sie haben natürlich damit angedeutet, dass der neue britische Premierminister hofft, in Trump einen verlässlichen Partner gefunden zu haben. Also ich würde mal sagen, da müssen drei Fragezeichen auch von London aus hintergemacht werden. Trump betreibt ja seit 2 Jahren eine Politik, die eben nicht auf Verlässlichkeit basiert. Ankündigungen, man würde das beste Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA abschließen. Ich würde mal sagen, das ist eine Menge Showgeschäft. Aber Johnson muss natürlich auch, insbesondere wenn er darauf spekuliert, Wahlen durchzuführen in Großbritannien nach einem Scheitern, nach einem harten Brexit, neue Partner finden. Ob die Öffentlichkeit sich davon davon überzeugen lassen wird in Großbritannien, das hoffe ich eben nicht.
Aber dieses Handelsabkommen, mit dem Donald Trump jetzt auch gerade von Biarritz wieder winkt, zeigt es nicht, dass zwei Charaktere, zwei Akteure, die dann vielleicht ähnlich ticken, man würde ja, glaube ich, auch Boris Johnson nichts boshaft unterstellen, wenn man sagen würde, dass er in seinem Leben nicht immer Wort gehalten hat, zeigt es nicht, dass am Ende dann doch diese Dealmaker schneller zu Potte kommen, als wenn ich jetzt über das Thema Freihandelszone anfange nachzudenken, das gescheiterte TTIP-Abkommen, als dann eben die USA und eine sperrige Europäische Union?
Das mag sein, Frau Schulz, und das ist ja auch etwas, was mich auch in den letzten Jahren, ich hätte es mir nicht so vorgestellt, dass gerade Personen das Subjektive so massiv in die Politik bringen, dass nicht Strukturen wie die Vereinten Nationen, wie G7, G20 helfen können, bestimmte individuelle Standpunkte etwas einzuhegen. Das ist aber auch eine große Gefahr, weil natürlich auch Enttäuschungen davon kommen. Trump behauptet so etwas, er braucht dafür den Kongress, und wir sehen auf der anderen Seite Johnson, der natürlich mit dem britischen Unterhaus hier gemeinsame Schritte wird gehen müssen. Die Dealmaker können vielleicht öffentlich auftreten, aber sie müssen doch erkennen, dass nach über 200 Jahren Verfassungsgeschichte, insbesondere in Europa, auch andere Verfassungsinstitutionen mitwirken. Und das ist ja in Deutschland genauso. Der Bundestag entscheidet über den Haushalt, viele andere Dinge auch. Die Bundeskanzlerin gibt manchmal Versprechungen ab, die sie am Ende mit auch den Koalitionsfraktionen nicht erreichen kann.
Manchmal werden auch Dinge in Koalitionsverträge reingeschrieben, die dann nicht erreicht werden. Oder manchmal, und damit schwenke ich mit Ihnen jetzt auf die Innenpolitik, weil das ja das Thema ist, das das SPD-Präsidium heute beschäftigen wird, Sie dann per Schalte dabei. Dieser Vorstoß zur Vermögenssteuer, der steht ja nicht im Koalitionsvertrag. Was, wenn nicht sozusagen Wahlkampfendspurt, bezweckt die SPD dann jetzt damit?
Na, ich glaube, es ist kein Wahlkampfendspurt. Also ich meine, die Menschen sind ja nun nicht würden so etwas nicht verstehen, wenn sie sagen, da muss auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter sein, dass man jetzt mit der Vermögensteuer plötzlich massiv Wählerwanderungen nochmal beeinflusst. Das wage ich zu bezweifeln. Nein, wir haben 2017 diese Arbeitsgruppe beschlossen. Wir haben jetzt eine Präsidiumssitzung, wo die ersten Eckpunkte, die ersten Gedanken für eine Vermögensteuer formuliert worden sind. Damals hat das Bundesverfassungsgericht die Bemessungsgrundlagen in Frage gestellt. Wir glauben, nachdem wir jahrelang versucht haben, einen anderen Teil, nämlich der Erbschaftssteuer, zu nutzen, um ein höheres Steueraufkommen zu bekommen, auf der anderen Seite hohe Vermögen letztlich auch heranzuziehen für soziale Leistungen, sind wir wieder auf die Vermögenssteuer umgeschwenkt. Und ich glaube schon, dass was das Präsidium jetzt vorgelegt bekommt, durchaus ein Weg ist, weil insbesondere wird es die Länder stärken. Da gibt es ja auch ein paar Unionsländer. Ich bin mal ganz gespannt, ob sie nicht sagen, eine zusätzliche eben auch Möglichkeit, ihr Budget zu schaffen, ist auch für die interessant.
Aber wieso sagen Sie, dass das ein Weg ist, wenn Sie und ich, wir beide doch heute Morgen wissen, dass die Union da ja auf gar keinen Fall mitmachen wird?
Naja, deswegen habe ich ja eben angedeutet, weil es eine Ländersteuer ist. Politik besteht ja eben darin, das auch mal auszutesten. Wir haben unterschiedliche Interessen oft zwischen dem Bund, zwischen den Ländern. Wir haben ja massiv auch die Länder, aber auch die Kommunen unterstützt in den vergangenen Jahren mit Finanzmitteln. Aber sie haben immer wieder gesagt, die Länder, wir brauchen eigene Möglichkeiten der Einnahme zur Verlässlichkeit, auch unsere Haushalte zu gestalten. Und das ist jetzt durchaus ein Angebot, was ich schon finde, was in einem föderalen System wie der Bundesrepublik Deutschland durchaus Anknüpfungspunkte findet. Ich glaube, wir müssen auf der einen Seite hohe Vermögen letztlich eben besteuern, Multimillionäre, Milliardäre. Da gibt es ja auch einige, die das wollen, sehen wir ja immer in öffentlichen Diskussionen. Aber auf der anderen Seite die Länder, die diese Finanzmittel brauchen, um endlich auch gerade Kommunen wiederum zu unterstützen, gerade auch hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch in den ostdeutschen Bundesländern.
Die Kritik der Union zielt jetzt unter anderem darauf ab, dass die SPD das macht, was sie immer mal wieder gerne macht, nämlich neue Steuern vorschlagen. Ergibt es Sinn, in Zeiten, in denen die Konjunktur schwächelt, eben über neue Steuern zu sprechen?
Wir sind der festen Überzeugung, und das haben wir auch gestern mit den Ministern der SPD-Seite im Kabinett beraten, und offensichtlich hat ja die CDU das auch auf ihrer Klausurtagung behandelt. Wir stehen möglicherweise vor schwierigen wirtschaftlichen Wochen, wenn nicht sogar Jahren, durch den Handelsstreit der USA mit der Volksrepublik China, andere Dinge, die nicht eben mehr verlässlich funktionieren. Und da ist es schon wichtig, und das ist eben die Aufgabe der Sozialdemokraten, wir sind eben der festen Überzeugung, nicht der Markt wird es richten, sondern insbesondere ein Staat, der in solchen Situationen wie bei der letzten Finanzkrise auch handelt. Kurzarbeitergeld, die sogenannte Abwrackprämie, alles das, was der Staat damals gemacht hat, hat ja die Delle, die wir hatten, durchaus etwas sanfter gemacht. Und das ist genau die Aufgabe, die wir brauchen. Der Staat muss handlungsfähig sein.
Rolf Mützenich, der kommissarische SPD-Fraktionsvorsitzende, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk zu Gast. Ganz herzlichen Dank
für
Ihren Besuch
im Studio. Danke für die Einladung, Frau Schulz.
Danke Ihnen.
Danke.